Es gibt ein Zitat von George Orwell. Und zwar findet sich das Zitat in seinem 1949 erschienenen Zukunftsroman, die meisten kennen das, 1984. Und das Zitat lautet: Big Brother is watching you. Damit ist nicht der ältere Bruder gemeint, der einen beobachtet, sondern es geht in dem Buch darum, dass ein totalitäres Regime versucht, seine Bürger auszuspionieren, um sie dann besser kontrollieren zu können, Macht über die Bürger zu haben. Dieser Ausspruch, Big Brother is watching you, ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort oder einem geflügelten Satz geworden. Er wird überall dann gebraucht, wenn Regierungen, Geheimdienste, Medienkonzerne und sogar Firmen versuchen, an die persönlichen Daten ihrer Bürger oder Kunden zu kommen. Wir haben das ja alle mit dieser Datenschutzerklärung so gemerkt. Wir sind in den letzten Jahren sensibler geworden, wenn es um unsere persönlichen Daten geht. Wir leiten nicht mehr so unbefangen Bilder, SMS, Mails oder Apps über einen Messenger-Dienst weiter. Wir möchten wissen, wer in unserem Privatleben so herumschnüffelt, Daten abgreift und diese Informationen möglicherweise dann missbraucht. Also sind wir uns einig. Aber wie geht es uns mit Gott? Ist der Big Brother im Himmel für uns vertrauenswürdig? Und wie gehen wir damit um? Und was löst es bei uns aus, wenn wir diese Jahreslosung hören? Da heißt es: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie genial diese Aussage eigentlich ist, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und wir wollen uns mal den Kontext dieses Textes mal anschauen. Wer sagt das? Warum sagt er das? Und es ist dieser Satz, den finden wir im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Und dort wird beschrieben, dass Abraham, ich nenne es jetzt Abraham, normal heißt er dann noch Abraham und Sarai, ich nenne es aber der Einfachheit halber mal Abraham und Sarai, dass die viele Jahre darauf warten, dass Gott endlich die Verheißung erfüllt. Gott hatte ihnen nämlich versprochen: Ihr werdet einen Sohn bekommen und er wird ein großes Volk werden. Und sie warten und sie warten. Und mittlerweile sind beide so alt, dass aus biologischer Sicht Sarah keine Kinder mehr bekommen kann. Und Sarah, die meint: Na, Gott hat die Verheißung gegeben, aber da müssen wir Gott möglicherweise so ein bisschen nachhelfen, damit diese Gottesverheißung dann in Erfüllung tritt. Und dann kommt sie auf die Idee und sagt: Wir machen es so, Abraham, ich gebe dir meine Magd, meine ägyptische Magd Hagar, und mit der zeugst du ein Kind. Also es klingt in unseren Augen ja ziemlich schräg, ist es auch. Aber es zeigt, wie die beiden eigentlich Gott vertrauen. Sie glauben nicht, dass Gott so was Unmögliches machen kann, dass er die Biologie außer Kraft setzt, um dann eben ein Kind zu zeugen. Und sie sehen auch nicht, dass Gott, wenn er was gesagt hat, immer sein Wort hält, auch wenn das dauert. Es zeigt aber auch, dass die zwei sich von dem syrisch-palästinensischen Kulturraum beeinflussen lassen, in dem sie leben. Dort gab es nämlich ein Gesetz, das besagte, dass ein Mann es erlaubt war, sich eine Nebenfrau zu nehmen, wenn seine Hauptfrau keine Kinder bekommen kann. War ja wichtig, dass die Leute weiter noch, der Stamm erhalten blieb oder die Familie erhalten blieb. Und das Besondere war dann, wenn dann die Magd schwanger war oder Nebenfrau das Kind dann gebären wollte, dann hat die Hauptfrau die Nebenfrau auf ihren Schoß genommen und dann hat die Nebenfrau das Kind zur Welt gebracht und durch diesen Vorgang wurde die Hauptfrau zur Mutter des Kindes. Das ist der Hintergrund dabei. Und die Sarah denkt, das ist eine gute Idee. Und sie setzt diesen Plan um. Der Plan geht auch auf, aber es hat Folgen. Die Hagar wird tatsächlich schwanger, aber was dann passiert, das ist in der Kultur wahrscheinlich auch typisch gewesen, weil eine Frau, die keine Kinder hatte, war nicht so angesehen wie Frauen, die Kinder hatten. Da passiert es, dass auf einmal die Magd Hagar überheblich wurde. Die dachte, ich bin schwanger und meine Herrin, die Sarah, bekommt keine Kinder. Und sie hat sie abwertend behandelt, die Hagar, die Sarah. Und wir können vielleicht dieses Verhalten so ganz gut verstehen, wenn wir es in unsere Zeit übertragen. Das wäre so, wie wenn eine einfache, aber Aushilfskraft in einer großen Firma arbeiten würde. Und dann würde sie sich auf den Chefsessel der Konzernchefin raufsetzen, auf den Stuhl, und würde dann die Chefin rumkommandieren und sagen, was die zu machen hat. Da steht so eine Aushilfskraft nicht zu. Die überschreitet ihre Rechte. Das geht nicht. Aber genauso verhält sich die Hagar. Und so kommt es, wie es kommen muss, nachdem Sarah die Demütigung und Kränkungen ihrer Sklavin nicht mehr ertragen kann, fordert sie endlich den Abraham auf und sagt, jetzt hau doch mal mit dem Faust auf den Tisch, tu mal deine Pflicht als Hausherr wahrnehmen und sag, was ich machen darf mit Hagar. Und der Abraham des Friedens willen sagt er, okay, du hast recht, du kannst mit der machen, was du willst. Aber das lässt sich die Sarah nicht zweimal sagen. Und sie frecht sich an der Hagar, indem er sie drangsaliert, schikaniert, wo es nur geht. Und klar, die Hagar hält diese Schmähung nicht lange aus und irgendwann reicht sie und sie flieht vor der Sarah weg. Und ihre Flucht endet in der Wüste. Und der Hagar wird bewusst, sie hat durch ihre eigene Schuld alles verloren, was sie bis dahin besessen hat. Ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihre ganze Existenz und auch ihr soziales Umfeld, sprich Familie und Freunde, alles weg. Die ägyptische Sklavin fühlt sich elend und total verlassen. Sie hat niemanden mehr, der ihr helfen kann. Hagar weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und sie wäre lieber tot als lebendig. Und in dieser ausweglosen Situation passiert etwas. Auf einmal begegnet ihr der lebendige Gott. Diesen Gott, den kannte sie bis jetzt überhaupt nicht. Sie kannte es nur vom Hören und Sagen, das, wie Abraham und Sarah ihren Glauben gelebt haben. Doch obwohl sie diesen bis dahin unbekannten Gott überhaupt nicht gesucht hat, passiert etwas, dass dieser Gott sie sucht und sie findet. Und Gott spricht Hagar an. Er interessiert sich für sie und er fragt, was mit ihr ist und wie es ihr geht. Und Hagar erlebt Gott ganz anders, als was sie bisher von ihm wusste. Dass dieser ihr noch fremde jüdische Gott ein wirkliches Interesse an ihr, einer ägyptischen, einer heidnischen Magd, Sklavin und ihrer Not interessiert ist, das trifft sie ganz tief. Und überwältigt von dieser Liebe schüttet sie Gott ihr Herz aus. Sie nennt ihm ihre ganzen Enttäuschungen, ihre Verletzungen, ihre Hilfs- und Hoffnungslosigkeit. Und Gott hört zu. Und er versteht ihren Schmerz. Er versteht sie aber nicht nur, sondern er gibt ihr auch das, was sie in dem Moment braucht. Gott spricht zu ihr und macht ihr Mut. Er schenkt ihr wieder neue Kraft, dass sie den nächsten Schritt gehen kann. Und er verheißt ihr dann Folgendes. Du wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt übersetzt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Am Ende dieses Gesprächs ist dieser Gott für Hagar nicht mehr ein unpersönlicher, fremder Gott, sondern er ist ihr Gott. Und dann aus tiefster Überzeugung und voller Begeisterung sagte diesen Satz: Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist spannend, wenn man sich dieses Wort Gott sieht. Im Hebräischen heißt das El Roy. El Gott, El Roy. Bedeutet das viel mehr, da steckt mehr drin, als dass nur Gott eben die Hagar mal ansieht. Sondern es bedeutet, dass der lebendige und mächtige Gott sich in seiner Liebe ihr zuwendet und dass er hilft. Und wir müssen uns vorstellen, was hat denn Hagar bisher für Götter gehabt? Was für einen Gott kannte sie? Die hatte mehrere Götter, aber das war kein persönlicher Gott. Das waren unpersönliche ägyptische Götter, die sich nur ihren Willen kundgetan haben, aber nicht irgendwie ein Interesse an den Menschen gezeigt hat. Und für sie ist das eine unbeschreibliche Erfahrung. Gott wendet sich der Hagar zu, aber er macht noch was anderes. Er fordert sie auch heraus. Er schenkt ihr jetzt keinen Neuanfang in einer völlig neuen Stadt, dass sie da ganz neu anfangen kann. Nein, was macht Gott? Er schickt sie dahin zurück, wo sie herkam, zu Sarah. Was diese Forderung, Aufforderung Gottes für die Hagar bedeuten muss, das können wir uns gut vorstellen. Sie weiß ja, wie unmöglich sie sich verhalten hat. Es ist ein No-Go, da kann sie einfach nicht so zurück. Und wenn sie zurückkehrt, bedeutet das, dass sie sich erklären muss, dass sie sich entschuldigen muss für das, wie sie sich verhalten hat. Und sowas kann unheimlich demütigend sein. Und dann wirkt das erstmal auf den ersten Blick, als wäre Gott so lieblos, als würde er so sagen, das musst du jetzt machen. Nein, Gott ist nicht lieblos. Gott sieht, wie wichtig es für Hagar ist, dass sie zurück in ihr altes Leben geht. Kein neues Leben anfängt, sondern in ihr altes Leben geht und Dinge klärt, die sie zu klären hat. Sie soll nicht davon fliehen, sondern soll zurückgehen. Sie soll ihre Schuld eingestehen. Sie soll auch vergeben, das, was Sarah ihr getan hat. Und dann aus Gottes Kraft wieder neu anfangen. Und Hagar, es steht ja nicht viel, aber Hagar macht das. Sie weiß, dass diese Lektion, diesen Schritt, den sie tut, gut für sie ist. Und sie weiß vor allem, dass Gott bei dieser Aktion mitgeht. Er lässt sie nicht hängen. Gott ist mit ihr. Keinen Augenblick lässt er sie allein. Und Hagar hat den Mut, zurückzugehen zu Sarah. Der Gott, der sich Hagar offenbart hat, der hat sich auch uns durch Jesus Christus offenbart. Und so wie Gott die Hagar sieht, und dann hilft und teilweise sie herausfordert zu gewissen Schritten, so macht es Jesus in unserem Leben auch. Und deswegen möchte ich euch an der Schwelle zum neuen Jahr ganz persönlich fragen. Wie seht ihr oder anders, wie hat Gott euch im alten Jahr gesehen? Und was erwartet ihr von diesem Gott im neuen Jahr? Ihr habt diese Zettel bekommen, diese gelben Zettel. Die habe ich ausgeteilt. Ihr müsst die jetzt nicht ausfüllen. Aber ihr könnt die, jetzt ein bisschen werde ich noch weiter erzählen, das gern mitlesen. Aber ihr könnt sie zu Hause mit Gott mal besprechen. Das ist eine Hilfe. Ich finde so eine Reflexion immer sehr hilfreich. Und ich will jetzt einfach ganz persönlich fragen, hast du erfahren, wie und wo Jesus dich 2022 gesehen hat? Wie hat er dich Dinge gelingen lassen und Erfolg geschenkt? Konntest du erleben, wie in deinem Leben seelische, körperliche Heilung geschehen ist, wie du Veränderung erleben durfte, wie du Wachstum geschenkt bekommen hast. Wo war Jesus in deinen tiefen seelischen Nöten plötzlich an deiner Seite? Hast du seinen Frieden gespürt und sein Licht am Ende des Tunnels plötzlich sehen können? Wenn das der Fall ist, dann schreib das mal auf. Danke ihm mal dafür, was er getan hat. Wir vergessen so schnell. Einfach mal Danke dafür sagen. Es kann aber auch so gewesen sein, dass es im letzten Jahr für dich nicht viel gab, worüber du dankbar gewesen bist. Gab es vielleicht Situationen, in denen du dir gewünscht hättest, dass Jesus dich und deine Lebensumstände mal wirklich sieht? Wo hat er dich scheinbar in die Wüste laufen lassen und hat dich dort dann sitzen lassen? Er hat nicht eingegriffen. Hast du den Eindruck, dass er deine Angst und Verzweiflung nicht gesehen hat? Auch wenn du das anders empfindest, Jesus war selbst in deinen wüsten Zeiten mit dir, bei dir. Er hat dein Elend gesehen und er hat dich nicht verlassen. Und es ist wichtig, dass du ihm mal so deine Wut, deine Enttäuschung und deine Hilflosigkeit mal vor die Füße wirfst, ans Kreuz bringt. Schreib das mal auf. Vielleicht war es aber auch so, dass du gar nicht gewollt hast, dass Jesus dich sieht. Wie Hagar bist du von Jesus weggerannt und hast dich ihm und deiner Verantwortung nicht gestellt. Vielleicht bist du auch in etwas Blödes hereingeschlittert und sitzt nun in deiner selbstgeschaffenen Wüste und du schämst dich. Und du fragst dich, wie komme ich denn hier wieder raus? Wer versteht mich überhaupt? Und wer kann mir überhaupt noch helfen? Wenn du genau so empfindest, dann denke an Hagar. Sie war auch schuld an ihrer Situation. Sie hat sich selbst dort hineinmanövriert. Doch Gott hat sie nicht in ihrer Schuld gelassen. Er hat sie nicht allein gelassen. Er ist ihr nachgegangen. Und er hat ihr eine neue Chance, eine neue Perspektive eröffnet. Jesus sieht dich. Und auch wenn du es nicht glaubst, er hat immer eine Lösung für dich. Vielleicht bedeutet es, dass du Buße vor Gott und Menschen machen musst. Aber das ist wichtig. Jesus geht mit dir und er gibt dir auch die Kraft dafür und er hilft. Das ist eine. Wenn wir so mal 2022 betrachten, dann ist es einfach gut, dass wir unsere Altlasten mal ablegen, damit wir dann nicht irgendwie an dieser Vergangenheit kleben können, sondern dass wir dann im Anschluss befreit ins neue Jahr durchstarten können. Wir haben also den Rückblick aufs 2022, jetzt können wir aber auch mal einen Ausblick auf das nächste Jahr werfen. Und da könntest du dich auch fragen, wo wünschst du dir, dass Jesus dich im nächsten Jahr sieht? Wo soll er in deinem Leben hineinschauen? Oder lässt du Jesus endlich in deinem Leben Dinge sehen, die du ihm bisher vorenthalten hast? Und so ein letzter Gedanke, der mir noch kam. Es kann für das kommende Jahr auch eine gute Sache sein, wenn wir nicht nur auf uns schauen, dass wir wollen, dass wir gesehen werden, sondern dass wir einmal bei anderen auf andere schauen. Und deswegen frag dich doch einmal, bei wem kannst du im neuen Jahr einmal vorbeischauen? Und dann ist es wichtig, dass wir nicht nur so einen Entschluss fassen, wie jedes Jahr an Silvester, wir hören damit auf und dann wird das so und so, das haut nicht hin. Deswegen habe ich auf dem Zettel ganz bewusst geschrieben, wen willst du mal besuchen? Um wen willst du dich kümmern? Für wen willst du mehr beten? Wann machst du das? Mal konkret einen Termin festlegen. Bis dahin mache ich das. Und wie sieht das aus, was du machen möchtest? Wie damals bei Hagar, so gilt auch für uns heute, dass wir sagen können, du Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Jesus sieht uns. Er tröstet uns, er ist bei uns und er hilft und stärkt uns. Und er geht mit uns in das neue Jahr mit. Und das tut er, weil er es versprochen hat und weil er uns liebt. Amen.